Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute wollen wir von einem Fachmann wie Jörg Pschyborowski, stellvertretender Leiter des Energiebauzentrums Hamburg, wissen, wie man als Immobilienbesitzer die energetische Modernisierung am besten planen und umsetzen kann. Und dabei wollen wir uns natürlich auch dem Thema Heizungsaustausch zuwenden. Moin, Herr Pschyborowski, schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, das wird bestimmt sehr spannend. Mit uns meine ich Thorsten Flom, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Flom.
Moin.
Ich bin Annette Bethün und darf wie immer diese Folge moderieren. Erste Frage an unseren Gast. In der Anmoderation habe ich es bereits erwähnt. Sie sind stellvertretender Leiter des Energiebauzentrums Hamburg. Klären Sie uns doch bitte kurz mal auf, wer zu Ihnen kommen darf und wie man, wo das überhaupt zu finden ist.
Ja, gerne. Ja, wer darf zu uns kommen? Letztendlich alle, die mit dem Thema energetischer Sanierung, mit energieeffizientem Neubau sich befassen und irgendein Anliegen haben und gar nicht wissen, wo gehe ich denn hin? Seien es Handwerksbetriebe, Fachleute, Planungsbüros, private Leute, Wohnungseigentümergemeinschaften, Investoren, also alle, die in diesem Kontext irgendwelche Themen auf dem Tisch haben, wo sie sagen, wie steige ich denn da überhaupt ein? Die können sich bei uns melden. Wir sind Teil der Hamburger Energielotsen und haben in Harburg im Elbcampus, das ist das Fortbildungszentrum der Handwerkskammer Hamburg, zu der das Energiebauzentrum gehört, haben wir eine ganz tolle Ausstellung. Und in dieser Ausstellung kann man dann eben neben dem erfahren, was bedeutet überhaupt Dämmung, wie sieht das aus, man kann es anfassen, wie funktioniert eine Wärmepumpe, kann gezeigt werden, wie laut ist sowas, was gibt es für Möglichkeiten, Solar, Thermie, Photovoltaik, all diese Dinge zeigen wir dort und in diesem Kontext beraten wir dann eben, versuchen die Punkte auf den Tisch zu bringen.
Und man meldet sich vorher telefonisch an und bekommt dann einen Termin.
Genau, also es ist im Moment sind wir natürlich so überrannt, dass eine Beratung nur nach Vereinbarung stattfindet. Die Dauerausstellung ist natürlich dauerhaft in den Öffnungszeiten offen. Aber wenn man beraten möchte und wirklich ein Anliegen hat, dann sollte man einen Termin vereinbaren, um dann wirklich auch von einem unserer Beraterinnen oder Berater beraten zu werden.
Und soweit ich weiß, ist das auch alles kostenlos, ne, Herr Pschyborowski?
Richtig, das super Tolle daran ist, dass diese Erstberatung, dieses Sortieren, dieses Ordnen kostenlos ist, ja. Und das eben wirklich für alle Interessenten, egal ob, wie gesagt, privat oder Investor und so weiter.
Ja. Herr Flom, eine tolle Ergänzung zusätzlich zu Ihrem Beratungsangebot.
Also. Naja, also wir arbeiten mit dem Energiebauzentrum schon seit vielen Jahren zusammen und ergänzen uns da so ein kleines bisschen. Wir haben mit dem Energiebauzentrum angefangen. Da hat bei uns die Energieberatung beim Grundeigentümerverband eigentlich noch keine wirkliche Rolle gespielt. Das hat sich ja jetzt geändert. Aber wir arbeiten auch jetzt, wir machen Veranstaltungen gemeinsam, wir machen gemeinsame Beratungstage, die wir durchführen. Wir veröffentlichen Texte, die das Energiebauzentrum veröffentlichen möchte bei uns im Hamburger Grundeigentum. Und das tun wir schon seit etlichen Jahren. Also von daher ist das, finde ich, eine sehr gedeihliche und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
Herr Pschyborowski, bevor wir gleich in Medias Res gehen und mal so die einzelnen Punkte aufhören, wie man denn wirklich eine energetische Modernisierung gut angeht. Die Diskussion war ja nun gerade da, wie die Heizwende laufen soll, wer umtauschen muss. Grundsätzlich möchte ich einfach erstmal jetzt wissen, wie ist eigentlich zurzeit die Stimmung bei den Menschen, die zu Ihnen kommen?
Ja, fange ich an am besten erstmal bei den Beraterinnen und Beratern. Da ist die Stimmung wirklich sehr gut, weil man im Moment einfach merkt, es tut sich was und man weiß, wofür man aufsteht und welche Hilfestellung wir letztendlich geben können. Bei den Beratungskunden tut sich aber auch was. Also wir haben vor dem Ukraine-Krieg, der tragischerweise ja sehr viel bewirkt hat, war es eigentlich so, dass die Beratungskunden kamen, weil sie ein Problem hatten. Die Heizung ist kaputt gegangen oder geht gerade kaputt, es zieht, es schimmelt oder es gab irgendeinen Bedarf, der geheilt werden sollte. Und dann kam man, wenn man sich damit beschäftigt hat, zum Thema Förderung und wie geht das und so weiter. Das war eigentlich so noch vor ein, zwei Jahren der Hauptthemenpunkt. Mittlerweile ist es so, dass wir auch Beratungskunden bekommen, die proaktiv sich um das Thema kümmern. Die sagen, ja, meine Gasheizung, die ich habe, die läuft noch ein paar Jahre, aber was ist denn dann und wie gehe ich denn vor und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was bedeutet das denn, was man gerade alles diskutiert, in der Presse hört mit Verpflichtungen und so weiter? Und das ist halt auch ein ganz tolles Vorgehen, sich proaktiv eben mit seinem Gebäude schon mal zu beschäftigen. Und solche Beratungskunden haben wir eben auch mittlerweile. Und das macht es so spannend.
Also die Menschen nehmen das mit. Die sagen, das Thema Klimawende interessiert uns schon. Und wir haben auch das Gefühl, wir müssen was tun. Sie sind jetzt nicht nur ratlos, sondern sie wollen von Ihnen erfahren, wie es weitergeht.
Naja, es gibt eben die, die proaktiv sagen, ich möchte auch was tun, weil, weiß ich nicht, vielleicht auch die Kinder, Fridays for Future und so weiter, das Thema nach Hause getragen haben. Und dann gibt es natürlich die, die sich doch jetzt langsam mit ihrem eigenen Gebäude befassen und sagen, oh Gott, was ist denn, wenn die Heizung kaputt geht? Mhm. So eine darf ich ja nicht mehr einbauen. Nee, genau. Was tue ich denn dann?
Richtig.
Das Problem wird ja nur sein, dass wir eben dann doch sehr viele Menschen auch haben, die weder proaktiv auf das Thema zugehen, noch in irgendeiner Weise jetzt Handlungsdruck verspüren, weil sie eben versuchen, da irgendwo rumzureparieren an dem, was kaputt gegangen ist. Und die aber auch das Geld nicht haben, das für größere Modernisierung erforderlich wäre. Wie schätzen Sie denn diesen Anteil ein von Menschen, die wir nicht erreichen, die Sie nicht erreichen, die Politik nicht erreicht? Und was glauben Sie, wie ist gerade dort auch der Gebäudebestand beschaffen? Nach meiner Auffassung ist das eben genau der Teil, das schlechte Fünftel sozusagen, das die Europäische Union jetzt massiv modernisieren will, wo wir aber noch nicht so richtig wissen, wie wir an die Eigentümer überhaupt rankommen sollen.
Ja. Naja, wir können natürlich in die Statistik unserer Beratungszahlen der Hamburger Energielotsen zum Beispiel gucken, wo sich jedes Jahr die Zahlen eigentlich verdoppeln, erhöhen und so weiter.
Also, ja, klar, aber
klar, sicherlich gibt es eben immer noch, und das sind auch gerade natürlich die etwas älteren Eigentümer, die auch schon seit Jahren vielleicht gar nichts mehr investiert haben, die man schwerlich erreicht und dieses Modell fordern und fördern, gibt es natürlich in Deutschland und aus Europa kommt dann halt irgendwann wahrscheinlich eine Verpflichtung über die europäische Gebäuderichtlinie, wo es dann doch wirklich Verpflichtungen geben wird. So, also das wird ja schon heiß diskutiert und da sind wir mit unseren Gesetzgebungen, die jetzt gerade in Berlin diskutiert werden und hier in Hamburg ja teilweise über das Hamburger Klimaschutzgesetz schon in eine gewisse Richtung gehen, noch am Anfang. Also es wird sicherlich irgendwann dazu kommen, dass es Verpflichtungen gibt.
Also das Gebäudeenergiegesetz soll ja im Sommer verabschiedet werden. Also das soll ja, soweit ich das jetzt richtig informiert bin, nach diesen ganzen Diskussionen, soll das im Sommer kommen. Und dann sind die Vorgaben da. Wollen wir mal auf die Einzelnen eingehen. Also es gibt jetzt keine Pflicht mehr zum sofortigen Austausch der Öl- und Gasheizung. Wie empfinden Sie das erst einmal? Wofür weisen Sie die Leute hin, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt also eine Öl- und Gasheizung, die ist 20 Jahre alt, ich habe auch nicht mehr so viel Geld. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wozu würden Sie jetzt raten?
Naja, ich würde dazu raten, erstmal sich mit dem eigenen Gebäude zu befassen. Also es gibt zum Beispiel geförderte Energieberatungen, die einen individuellen Sanierungsfahrplan aufstellen, um erstmal zu gucken, wie gut oder wie schlecht ist denn mein Gebäude aktuell, weil seltenst sind die Gebäude ja im Originalzustand, sondern es sind irgendwann mal die Fenster ausgetauscht worden, man hat vielleicht schon mal die Heizung ausgetauscht, die oberste Geschossdecke ist vielleicht schon gedämmt, um erstmal den Stand festzuhalten, wie gut oder wie schlecht stehe ich denn im Moment da.
Ja.
Und dann zu gucken, um eine Niedertemperaturheizung wie zum Beispiel eine Wärmepumpe einbauen zu können, welche Voraussetzungen braucht denn mein Gebäude? Und das ist wirklich sehr individuell. Da muss man wirklich gucken, gibt es Fußbodenheizung, Heizkörper, wie viele Heizkörper pro Raum? Also man müsste eine Wärmebedarfsberechnung, eine Heizlastberechnung machen, um einfach zu wissen, was passiert, wenn meine Heizung kaputt geht? welches ist das Konzept, was zu mir passt? Wie viel Warmwasserbedarf habe ich? Bin ich eine Familie mit kleinen Kindern, die jeden Tag noch baden, duschen und so weiter?
Noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie komme ich zu diesem Sanierungsfahrplan, in dem ich auch vorher bei Ihnen in der Beratung war und Sie sagen mir, an wen ich mich dann wenden kann?
Genau, also in diesen kostenlosen Erstberatungen versuchen wir eben, das Bedürfnis oder eine Reihenfolge reinzubekommen. Und da ist dann sicherlich auch der Tipp, suchen Sie sich einen unabhängigen Energieberater. Da gibt es eben Zulassungslisten, wo man den finden kann. Da geben wir die Tipps dazu und der ist bis zu 80% seiner Kosten förderfähig. Also es tut am Ende auch gar nicht so richtig weh, sich einfach auch mal mit seinem Gebäude zu beschäftigen und diese Themen rauszuarbeiten.
Das ist sicherlich richtig, nur wenn ich gerade den Bereich Heizung mir anschaue, da reagieren die Menschen üblicherweise, wenn die Heizung kaputt geht.
Richtig.
Und dann gibt es keine Zeit für den Energieberater, dann gibt es keine Zeit für großartige Planungen, für den Austausch von Heizkörpern im Haus oder ähnliches, sondern da muss einfach nur ein neuer Brenner rein. Und das ist eben das Problem. Die Leute müssen sich eigentlich schon im Vorwege damit beschäftigt haben und nicht erst, wenn die Heizung kaputt ist. Deswegen ist es ja gut, wenn Sie jetzt proaktiv auf das Thema zugehen. Was ich eben meinte, sind diese Menschen, die im Prinzip erstmal nichts machen.
Weil sie auch Angst
haben vor den
Ausgaben,
ne? Die dann eben tatsächlich erst reagieren, wenn die Heizung wirklich kaputt ist.
Ja.
Und dann plötzlich vor der Notwendigkeit stehen, wenn man denen dann auch noch sagt, so und jetzt sollt ihr 65% erneuerbare Energien da irgendwo mit verbauen, die überhaupt gar nicht wissen, was man eigentlich von ihnen will. Und das ist eben ein großes Problem. Das werden weniger werden, aber diese Menschen gibt es natürlich trotzdem.
Aber da gibt es doch jetzt diese Übergangsfrist, wenn ich das alles richtig deute, ne?
Ja, natürlich gibt es Übergangsfristen, nur wenn Sie nicht darauf vorbereitet sind und erstmal, ich sag mal, irgendwas einbauen, um dann zu gucken, es im Nachgang zu heilen. Also es ist ja, wir müssen wieder einen Schritt zurückgehen. Wir haben nämlich seit 2021 schon ein Hamburger Klimaschutzgesetz. So, und das besagt auch, ich darf heutzutage auch eigentlich keine Öl- oder Gasheizung mehr alleine einbauen, sondern ich brauche 15% erneuerbare Energien. Das ist Stand heute schon in Hamburg Gesetz. So, über die Bundesebene reden wir über einen höheren Anteil, aber wir haben das jetzt schon. So, und auch da steht drin, ich muss innerhalb von 18 Monaten nachweisen, dass ich diese erneuerbaren Energien oder Ersatzmaßnahmen, es gibt einen Blumenstrauß von zulässigen Ersatzmaßnahmen, so nenne ich es mal, da muss man sich dann eben auch Gedanken machen. So, und wenn ich jetzt heute in Hamburg eine Gasheizung einbaue, dann habe ich 18 Monate Zeit, das irgendwie zu heilen. Und dieses irgendwie ist dann vielleicht nicht so sinnvoll, wie wenn ich mich vorher mit dem Thema schon mal befasst hätte und wüsste, wenn der Tag X kommt, der kommt dann am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, die große Familienfeier steht an und dann geht die Heizung kaputt. Was machen Sie? Sie rufen einen Heizungsbauer an und sagen, häng mir da eine Gastherme hin und ich mache mir dann in den nächsten 18 Monaten Gedanken. So, und das ist aber natürlich fatal, weil dann haben Sie wieder einen Gaskessel da hängen, den Sie ein bisschen schicker mit irgendwelchen anderen Maßnahmen vielleicht versuchen zu kompensieren, aber Sie sind dann weiterhin bei fossilen Brennstoffen, bei teuren Gaspreisen und. Also deswegen, ich kann nur raten, nutzen Sie diese kostenlosen Erstberatungen, diese ganzen Institutionen, über Fördergelder kommen wir sicherlich auch gleich noch zu reden. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten, sich diesem Thema proaktiv zu nähern. Und da sollte jeder von Gebrauch machen, der ein Immobilieneigentum hat.
Es wäre ja auch eine Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon gibt, aber wenn Heizungsbauer sich einen größeren Vorrat an gebrauchten Geräten hinlegen, die sie einfach nur vorübergehend einbauen, um eben den Leuten, denen der Brenner verreckt ist, erst einmal auf die Sprünge zu helfen und dann das Gerät auch wieder ausbauen, um es vorzuhalten, um es dann beim nächsten Fall wieder erstmal einzubauen und dann eben nur so lange zu betreiben, bis dann eben tatsächlich auch die dauerhafte, sinnvolle Maßnahme dann in dem jeweiligen Objekt steht, nicht? wäre ja eine Möglichkeit. Ich glaube, da muss man aber erstmal die Heizungsbauer dazu motivieren, das zu tun.
Wie ist denn da überhaupt? Verschiebt das Problem natürlich nach hinten.
Natürlich, klar.
Ja, aber trotzdem, das ist nochmal ein interessanter Punkt, das Handwerk. Ich meine, ich wollte es erst später ansprechen, aber jetzt hat es Herr Flamm ja schon getan. Wir haben dieses Thema ja so oder so immer bei diesem ganzen Thema Heizungswende, energetische Modernisierung, dass das Handwerk im Grunde ja auch ein Problem hat. Weder was den Nachwuchs angeht, also angefangen dort, bis hin zu den ganzen Materialien, die gar nicht so auf Notwendigkeit hin auch gegeben sind. Also wie sieht da die Situation aus? Sie sitzen ja im Kompetenzzentrum des Handwerks. Wie ist denn da die Stimmung?
Ja, jetzt können wir natürlich wieder zurückgucken. Ich will gar nicht den Ukraine-Krieg jetzt nennen, sondern dieses Hamburger Klimaschutzgesetz. Bevor das Hamburger Klimaschutzgesetz 2021 in Kraft getreten ist, haben wir, ich sag mal, ein halbes Jahr vorher ungefähr, stand das Telefon nicht mehr still, weil die Handwerksbetriebe angerufen haben, wie kann ich noch schnell Öl, Gaskessel einbauen, erneuerbare Energien will keiner. Was geht noch, bis wann muss das in Betrieb sein? Und das war ein Riesenthema. Hat also ja auch die breite Masse noch nicht so interessiert. Mittlerweile wird mit den Handwerksbetrieben diskutiert, welche Kombination erneuerbare Energien sind sinnvoll, was steht zukünftig an. Also da hat sich schon sehr viel in dem Kopf getan. Und dieses Thema Handwerkermangel und fehlende Kenntnisse zur Wärmepumpe. Gerade wir als Energiebauzentrum sind ja ein Teil der Handwerkskammer. In der Handwerkskammer läuft gerade diese Woche der 7. Kurs Wärmepumpenführerschein, wo Handwerker näher gebracht wird, welche Vorplanung brauche ich denn für eine Wärmepumpe, wie stelle ich die richtig ein, wie montiere ich die. Das läuft im Moment ein Kurs nach dem nächsten. Es gibt ganz neu wieder die Fachkraft für Solartechnik. Also da tut sich wirklich viel. Und wenn wir auf Bundesebene gucken, gibt es ganz neu seit 1.4., das ist jetzt 3 Tage her, oder? Ja, gibt es ein Förderprogramm, wo Handwerker, Planer, Energieberater, alle die sich mit dem Thema Wärmepumpe weiterbilden, 90% dieses Kurses, den sie belegen, gefördert bekommen. Also man trägt es massiv jetzt raus. Mhm. Aufbauprogramm Wärmepumpe heißt das. Also es tut sich auf allen Kanälen was. Aber Stand jetzt, müssen wir ganz klar sagen, an der einen oder anderen Stelle fehlt halt noch der Handwerker oder Planer.
Die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, gibt es eigentlich, wir haben ja jetzt in der politischen Diskussion den Begriff der Technologieoffenheit noch mal wieder bewegt. Die spannende Frage ist doch, gibt es überhaupt eine Alternative zur Wärmepumpe oder gibt es die eigentlich gar nicht?
Das sind ja von Gasheizungen, die irgendwann mal mit Wasserstoff oder mit Methan, Biomethan betrieben werden sollen. Ist das doch auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, oder?
Ja, also Biomethan, das ist ja ein Thema im Hamburger Klimaschutzgesetz. Also ich sag mal, dieser alte Gebäudeeigentümer, der eben sagt, naja, in 5 Jahren verkaufe ich das und ziehe zu meinen Kindern das Haus, dann wird es platt gemacht und dann kommen da 3 Reihenhäuser drauf auf das Grundstück. Der hat im Moment noch diese Möglichkeit, als Ausgleich einen Gastarif zu buchen mit 15% Biomethananteil. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch schon eigentlich fast nicht möglich. Viel mehr kann man gar nicht einspeisen in so ein Netz. Und das Thema Wasserstoff, Heizung, das ist noch ganz weit weg. Also da wird man erstmal die Industrie mit versorgen. Das ist also bis das Thema Wasserstoff wirklich ein Thema ist, reden wir, weiß ich nicht, über einen Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren vielleicht.
Also was sind dann die Heiztechnologien, auf die es immer hinauslaufen wird? Die Wärmepumpe einerseits?
Wir sind bei der Wärmepumpe.
Und die Wärmepumpe.
Wir sind bei der, Sie haben natürlich auch die Option, gerade in Städten wie Hamburg oder so, Fernwärmeanschluss, Kombination mit
Ökostrom.
Photovoltaik, Ökostrom für die Wärmepumpe natürlich. Biomasse ist auch noch zulässig, aber auch das ist natürlich ein bisschen in Diskussion, dass man für die Beheizung von Gebäuden den Rohstoff Holz verbrennt. Aber auch das ist natürlich noch zulässig aktuell. Also man muss genau gucken, aber es wird in Richtung Wärmepumpe gehen. Und das zeigen ja auch.
Habe ich das richtig verstanden? Die Pelletheizung ist damit eigentlich, hat irgendwie keine Zukunft mehr dann.
Naja, was heißt keine Zukunft? Aber es ist eine politische Diskussion. Ja. Wenn Sie in Berlin die Diskussionen verfolgen, Umweltbundesamt hat auch, ich glaube, vor 1,5 Jahren schon mal den Satz gebracht, in Deutschland soll zukünftig kein Gas, kein Öl und kein Holz mehr für die Beheizung von Gebäuden verbrannt werden. Da war natürlich ein Riesenaufschrei der Pelletindustrie. Mhm.
Und nicht nur der Industrie, sondern auch der Eigentümer, die investiert haben. Das ist ja auch eine Technologie, die bezahlt werden musste erstmal.
Und die noch gar nicht so alt ist.
Genau.
Sagen wir mal so. Wer weiß, wie groß die Halbwertszeit jetzt der Wärmepumpe ist, bis dann da wieder was kommt. Aber gut, warten wir es ab, ne?
Ja, aber was machen diese Menschen, die jetzt auf Pelletheizung gesetzt haben? Jetzt erstmal warten, bis es dann wirklich verboten wird und dann müssen die auch wieder umdenken?
Nein, also es ist ja eine Heizung, die erneuerbare Energien, nachwachsende Rohstoffe nutzt. Es kann ja nur sein, dass es irgendwann eingeschränkt wird. Also im Moment ist es so, wenn Sie eine Pelletheizung neu einbauen, dann wird die gefördert. Mhm. Aber sie ist verbunden damit, dass Sie Solarthermie aufs Dach bauen. Mhm. Also auch noch die Sonnenwärme dazu nutzen. Nämlich, dass Sie im Sommer, wenn die Sonne gut scheint, mit der Solarthermie warmes Wasser brauchen und dann eben keine Holzpellets verbrennen müssen für die Warmwasserproduktion im Sommer. Also das sind Konzepte, die da gedacht werden und die ja auch durchaus sinnvoll sind.
Ich würde noch mal ganz gerne zurück zu dem Fall, dass wir jetzt die Menschen mal ins Auge fassen, die Herr Flamm auch schon angesprochen hat. Also wirklich die Menschen, die wir nur schwer erreichen können, wo auch das Geld fehlt, um diese ganze Klimawende auch mitzumachen. Also jetzt beispielsweise das Beispiel ältere Menschen, ältere Immobilie. Und jetzt ist das Geld also kaum vorhanden und die Heizung geht kaputt. Wie lautet da jetzt der Rat? Wie sollten die jetzt reagieren? Erstmal zu Ihnen kommen wahrscheinlich?
Genau, also als erstes natürlich zu uns kommen, wenn es denn leider nicht vorher gelaufen ist. Es gibt, wie gesagt, in Hamburg ja auch die Möglichkeit, Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Das kann dann eben so ein noch teurerer Gasbezug von Biomethan-Tarifen sein. Da muss man einfach gucken, auch wie dann die Übergangsfristen eben wirklich auf Bundesebene sind. Hier in Hamburg sind es eben 18 Monate, in denen man sich Gedanken machen muss, wie heile ich es. Entweder eben, wenn ich unter 50 kW Heizleistung bin, dann darf ich diese Biomethan oder auch Bioöl, auch sowas gibt es.
Also dieses ältere Ehepaar geht jetzt mit ihrer Gasheizung und dem Biomethan dazu.
Genau, die können theoretisch, Stand heute, können die sagen, ich baue mir wieder einen Gasbrennwertkessel ein und beziehe dann ab dem Zeitpunkt Biomethantarif mit 15% Biomethananteil, wird halt noch teurer dann die Versorgung. Das Gleiche gibt es auch mit Öl. Man kann Bioöl mit 15% Anteil. Das ist sehr schwer zu bekommen. Also ich weiß, da muss man gucken, wo man dann so einen Anbieter herfindet. Das geht theoretisch.
Theoretisch.
Praktisch auch.
Läuft es wirklich auf die Wärmepumpe dann hinaus?
Naja, die Frage ist halt wirklich, wie sieht das Konzept dieses Gebäudes aus? Soll das fit an die Enkel übergeben werden? Soll es verkauft werden? Was passiert in welchem Zeithorizont? Und auch das sollte man natürlich dann wirklich mal vielleicht bei so einem Eigentümer rauskitzeln. Was soll mit dieser Immobilie passieren? Wie ist der Zeithorizont?
Und ich habe das Geld angesprochen. Wo soll das Geld herkommen?
Naja, wir haben ja in Hamburg eine sehr gute Fördersituation. Also neben den Bundesfördermitteln der BAFA und der KfW haben wir hier in Hamburg die Investitions- und Förderbank, die IFB Hamburg, die nochmal ergänzend fördert, sodass man Fördermittel bis zu einer Förderquote von 60% kombinieren kann. Mhm. Also 60% maximal Förderung. Das ist ja schon ein Riesenbetrag. So, also da muss man mal gucken, individuell, was soll gemacht werden, welche Förderprogramme kann man dafür nutzen, Finanzierung, zinsgünstige Finanzierung, eine Zuschussvariante gibt es. Also auch dafür brauche ich einen Profi, weil es mittlerweile so viele Förderprogramme gibt, die nicht nur auf das Energetische abzielen, sondern auch auf die Wohnwertverbesserung zum Beispiel, auf Barrierereduzierung. Gerade für die älteren Menschen ist ja auch das ein spannendes Thema, dass ich, wenn ich energetisch saniere, auch Barrierereduzierung fördern lassen kann, dass ich Wohnwertverbesserungen machen kann, bei Mehrfamilienhäusern Fahrradstellplätze fördern lassen kann. Also alles so Themen, die aktuell im Moment auch sind. Jede junge Familie hat mittlerweile Lastenfahrräder, große Fahrräder, die irgendwo platziert werden müssen. Auch sowas ist förderfähig. Gründach, Fassadenbegrünung. Also
aber ich gehe jetzt nochmal auf das ältere Ehepaar. Ich würde gerne von Herrn Flamme wissen, ob das alles Sie überzeugt, Herr Flamme. Sie haben ja bei den Mitgliedern, glaube ich, ein ganz gutes Gespür. Wie ist da die Stimmung? Haben die das Gefühl, ja, es wird genug gefördert, ich mache mir keine Sorgen?
Nein, die machen sich schon ganz erhebliche Sorgen. Denn, sagen wir mal so, den Gedanken, was wird aus meinem Haus, wenn ich dann nicht mehr lebe, den haben sich natürlich viele immer gemacht und haben gedacht, ja, das lösen dann die Kinder. Ja. Die kriegen das dann. dass man jetzt zu Lebzeiten schon mal darüber nachdenken soll, was denn dann mit dem Haus wird, wenn man nicht mehr ist und ob es dann vielleicht abgerissen wird für Menschen, die das Haus womöglich mit eigenen Händen gebaut haben und dort ihr Leben lang gewohnt haben, ist das eine ziemlich gruselige Vorstellung, dass sie darüber nachdenken sollen, was mit dem Haus wird, wenn sie nicht mehr sind. Das ist ein neuer Gedanke eigentlich. Und ich glaube, der ist vielen noch ziemlich fremd.
Ja.
Und trotzdem werden sie sich jetzt damit beschäftigen müssen. Die Zeiten sind nun mal so, dass die Menschen auch darüber nachdenken müssen. Die müssen darüber nachdenken, sind meine Kinder diejenigen, die dieses Objekt dann tatsächlich nutzen und bewohnen wollen? Oder wohnen die Kinder sowieso ganz woanders und nutzen das allenfalls zu Vermietungszwecken und müssen sie möglicherweise dann vielleicht auch umplanen und das dann anschließend nicht vermieten, weil die Investitionen in das Objekt viel zu groß werden? Und ist es vielleicht dann besser, das Objekt dann zu verkaufen? Und was auch immer dann auf dem Grundstück errichtet wird, das interessiert einen dann ja eigentlich auch nicht mehr wirklich. Aber das sind alles Gedanken, die man sich über Jahrzehnte eigentlich in der Form nicht gemacht hat. Das ist neu, dass man darüber nachdenken soll und darüber nachdenken muss. Und ich glaube, für viele unserer Mitglieder sind das auch noch ziemlich fremde Gedanken.
Sind das Gedanken, die bei Ihnen in der Beratung auch angesprochen werden oder schon einfließen, wo Sie sagen, ja, da können Sie natürlich jetzt auch schon ins Gespräch kommen mit Ihren Kindern, mit den Erben oder vielleicht verkaufen Sie es ja wirklich, weil es Sie überfordert.
Ja, ja, noch einmal ganz kurz dazwischen, mit den Erben ins Gespräch kommen, das ist ja auch so eine Sache.
Ja.
Viele ältere Menschen wollen mit den Erben gar nicht ins Gespräch kommen. Die wollen in ihrem Haus wohnen und sagen, nach meinem Tod können die Erben damit im Zweifel auch machen, was sie wollen, wenigstens das, manchmal ja nicht mal das, manchmal schreibt man ja in Testamente auch noch Dinge rein, was dann später mit dem Haus passieren soll, was dann vollkommen absurd wird, aber egal, überhaupt der Gedanke mit den Erben darüber zu diskutieren, was aus dem Grundstück werden soll, ist für viele schon sehr fremd.
Gut, aber jetzt kommt die Not. Das Geld fehlt und es muss genau eine Heizung oder nicht nur die Heizung. Wir reden die ganze Zeit über die Heizung. Es fängt da mit den Fenstern an, das neue Dach. Also die Solardachpflicht, die in Hamburg auch bald jetzt greifen wird.
Und der behindertengerechte Umbau, und der eben auch schon angesprochen wurde. Also ich kann schon ziemlich viel Geld in so ein Haus
investieren. Also nochmal zurück die Frage an unseren Experten. Sind das schon alles Themen, die bei Ihnen auch auflaufen, wo Sie sagen, ja, da können wir natürlich auch jetzt hier in diesem Moment schon mal drüber nachdenken. Lohnt es sich für Sie überhaupt noch, diese Immobilie zu halten? Oder ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, es tatsächlich an die nächste Generation zu übergeben? Ob es vielleicht dann auch eventuell Käufer sind, eine junge Familie, muss ja nicht immer in der Familie bleiben.
Ja, lohnt es, ist natürlich immer so eine Frage, weil Gebäude natürlich teilweise auch mit Emotionen behaftet sind. Ich will nochmal zurück zu diesem Punkt. Es wurde sich vielleicht auch wenig damit beschäftigt. Also es ist, laut Statistik ist es so, dass eine Heizung halt 20 bis 25 Jahre hält. Also das heißt, wenn man so ein Einfamilienhaus bewohnt, dann hat man in seinem bisherigen Leben vielleicht zwei Heizungen mal ausgetauscht. So. Und die wurden vielleicht 1:1 ausgetauscht, weil es schon eine Gasheizung war. Die wurde dann nur eine Brennwertheizung. Also man hat sich, außer dass man den Heizungsbauer angerufen hat, damit wenig beschäftigt, hat sich nichts geändert. Eine Gebäudehüllensanierung, Wärmedämmung auf die Fassade oder Dach, laut Statistik alle 40 bis 70 Jahre. Das heißt, ein Immobilieneigentümer macht das vielleicht einmal in seinem Leben. So, und wenn er dann älter ist, dann hat er sich sowieso dran gewöhnt, mit seiner Wolldecke zu sitzen. Deswegen ist da natürlich vielleicht auch wenig passiert bisher. Also wir erleben schon mittlerweile, dass wir auch Eigentümer, die mit ihren Kindern dann in unsere Beratung kommen und sagen, so, was machen wir denn und wie können wir hier zukunftsfähig werden? Auch dieses Thema, die Gebäude sind meistens ja für die älteren Personen auch schon viel zu groß. Die Kinder sind ausgezogen. Also auch da ist die Überlegung, mit einer energetischen Sanierung kann man auch einen kleinen Anbau schaffen und kann aus so einem Einfamilienhaus auch ein Mehrgenerationenhaus im kleinen Stile machen. Also auch das ist dann förderfähig. Also die energetische Sanierung kann ich in so eine Umstrukturierung eines Gebäudes machen. So, und dann habe ich vielleicht sowieso ein schönes, großes Grundstück. Früher war das ja meistens so. Und kann mir da also wirklich nochmal neue Gedanken machen und diesen Impuls, ich muss sowieso irgendwas machen, auch mit so einer Umnutzungskonzeptsgeschichte verbinden. Also deswegen, Ja, also man kommt wirklich nicht drum rum, sich proaktiv Gedanken zu machen.
Herr Czyborowski, beraten Sie eigentlich nur private Hauseigentümer oder kann man auch als Wohnungseigentümergemeinschaft bei Ihnen Rat suchen?
Nein, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass wir eigentlich alle Beratungsinteressenten versuchen fit zu machen und zu beraten in unseren Erstberatungen. Und gerade für Wohnungseigentümergemeinschaften bieten wir Kleingruppenberatungen an, entweder bei uns in der Ausstellung oder aber auch per Video. Das ist dann für so eine Struktur manchmal auch eine geschickte Geschichte, wo dann der Hausverwalter zum Beispiel und 4 bis 5 Beiräte dran teilnehmen. Also maximale Größe ist eigentlich so 5 Personen, dann kann man noch gut diskutieren. Und in diesen Kleingruppenberatungen versucht man dann eben auf diese Themen einzugehen, weil gerade bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist es ja auch immer ein Thema, da muss ja meistens doch dann erstmal noch angespart werden. Also da brauche ich ja zwingend so ein Sanierungskonzept über die nächsten Jahre mit der Vorausschau, was ist denn Pflicht, wenn ich in 3 bis 5 Jahren mein Dach saniere? Weil dann bin ich schon in dieser Solardachpflicht drin. Mhm. Und das hat man vielleicht in den letzten Jahren noch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Da hat man gesagt, naja, wir sparen jetzt mal ein bisschen an für eine Dachsanierung. Aber jetzt ist so eine Dachsanierung dann vielleicht auch umfänglicher. Deswegen gerne bei uns melden. Auch das bieten wir für Wohnungseigentümergemeinschaften kostenlos an, diese Kleingruppenberatung.
Frage dazu noch, machen die Verwalter da mit? Oder machen die Verwalter üblicherweise nicht mit, weil sie sagen, das kann ich nicht bei jeder Wohnungseigentümergemeinschaft auch noch die Beratungsgespräche alle mitmachen?
Ja, das ist gemischt. Also wir haben Eigentümergemeinschaften, die es erstmal alleine machen, weil die erstmal im Thema drin sein wollen, bevor sie mit ihrem Hausverwalter sprechen. Dann haben wir aber auch eben Strukturen, wo die gemeinsam kommen, um dann als Beiräte mit dem Hausverwalter zusammen sich zu überlegen, wie überzeugen wir oder wie gehen wir denn mit der gesamtheitlichen Eigentümergemeinschaft um? Weil meistens sind es ja nicht nur die Beiräte, sondern da hängen ja dann noch sehr, sehr viele weitere Eigentümer mit dran, die man, ich sag mal, mindestens abholen muss oder einfangen muss.
Aber alles Weitere, was dann kommt, ist dann nicht mehr kostenfrei, ne?
Genau, also wir machen eben immer nur diese kostenlosen Erstberatungen und danach verweisen wir dann auf unabhängige Energieberaterlisten, also wo es dann eben wirklich weitergehen kann.
Ich würde gerne, wo wir den Fachmann haben, nochmal auf die Wärmepumpe zu sprechen kommen. Das heißt ja immer, die Wärmepumpe im Neubau macht Sinn, im Bestand weniger. Jetzt habe ich heute Morgen wieder was ganz anderes gehört. Das ist alles Quatsch, das ist alles ein falsches Narrativ. Die Wärmepumpe kann eigentlich auch problemlos in jeden Bestand eingebaut werden. Kommen halt einfach nur neue Heizkörper rein. Wie ist das? Erklären Sie uns doch da bitte mal auf.
Ja, das ist natürlich ein auch sehr, sehr neues Thema für die, die sich damit eben bisher noch nicht beschäftigt haben. Es gibt vom Fraunhofer Institut gibt's ein jährliches Monitoring. Die haben in verschiedene Gebäudearten, Typen, Baujahre Wärmepumpen eingebaut, auch dann eben teilweise ohne eben die Gebäudehülle zu dämmen, um zu gucken, was passiert da. Und die haben durchaus sehr gute Werte, Effizienzwerte auch festgestellt. Aber wir werden nicht drum rumkommen, diesen Umschwung von einer Verbrennungsheizung, fossilen Verbrennungsheizung, die natürlich beim Verbrennen sehr hohe Temperaturen erzeugen, hin zu einer Niedertemperaturheizung wie einer Wärmepumpe, uns das Gebäude anzuschauen. Und ja, es ist richtig, in einem Bestandsgebäude kann durchaus eine Wärmepumpe funktionieren. Aber das muss man genau betrachten. Sind die Heizkörperflächen, die man hat, sind die ausreichend? Weil eine Wärmepumpe wird mit niedrigeren Temperaturen betrieben. Mhm. Und wenn ich dann mit zu hohen Temperaturen, Vorlauftemperaturen in die Heizkörper rein muss, damit ich das Haus warm bekomme, dann fliegt mir die Stromrechnung am Ende des Jahres um die Ohren. Also muss ich gucken, kann ich durch Vergrößerung der Heizkörper vielleicht den Wärmebedarf und die Heizlast sicherstellen? Habe ich vielleicht schon Fußbodenheizung teilweise in dem Gebäude und kann vielleicht noch eine Flächenheizung nachrüsten? Auch da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Nachrüstsysteme, Wandheizen, Deckenheizungen, Flächenheizungen für den Fußboden zum Nachrüsten. Aber das muss man oder sollte man wirklich detailliert mit so einem Profi betrachten, damit es dann eben nicht zum bösen Erwachen kommt. Und ja, nochmal, Wärmepumpen gehen auch in Bestandsgebäuden. Man muss nur wissen, unter welchen Bedingungen. Muss ich mit gering investiven Maßnahmen vielleicht noch die Kellerdecke dämmen oder irgendwas an den Heizkörpern ertüchtigen? Das muss betrachtet werden, aber es schließt eben nicht aus Bestandsgebäude und Wärmepumpe.
Herr Flamm, es heißt ja, die Förderung, die soll das irgendwie alles abfedern. 50-60%. Haben Sie das Gefühl, dass das funktionieren wird? Ich frage mich ja immer, woher nehmen die das Geld?
Ja, das frage ich mich auch. Ja. Und wenn man zu den Glücklichen gehört, die in einer Zeit der hohen Förderung dann eben etwas gemacht haben, dann kann man sich glücklich schätzen. Und wenn man zu denjenigen gehört, die in einer Zeit investieren müssen, wo die Fördermittel aufgebraucht sind, dann hat man eben ein Problem oder Pech.
Ja.
Das ist einfach das System. Und ich glaube, die Politik muss insgesamt über die Förderung nochmal grundlegend nachdenken. Denn das, was da zuletzt an Unsicherheiten auch entstanden ist, gerade über die Bundesförderung, ist eine kleine Katastrophe. Die IFB in Hamburg versucht ja dann immer gegenzusteuern. Das macht sie auch ganz prima. Aber auch das ist natürlich ein Thema. Die IFB kann nicht alles richten, denke ich. Und irgendwo muss das Geld ja herkommen, das dort wieder ausgegeben wird. Also von daher, ich glaube, letzten Endes kommt es immer noch darauf an, dass man sich als Gebäudeeigentümer den wesentlichen Teil der Investitionen eben auch leisten können muss.
Mhm.
Und da bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute sich das wirklich leisten können, was da jetzt alles erforderlich ist. Zumal die Politik ja dann auch immer wieder noch nachlegt und immer wieder mit neuen Ideen und neuen Forderungen kommt. Und wenn wir die Machbarkeitsstudie der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen uns angucken, da heißt es dann in der Zusammenfassung, ja, der wesentliche Teil wird wahrscheinlich über die Wärmeversorgung, also sprich auch über Fernwärme und ähnliche Systeme, erbracht werden müssen und nur der geringere Teil, insbesondere bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, wird über bauliche Maßnahmen an den Gebäuden erbracht werden. Nur dann kommt die BUKEA, die Behörde für Umwelt die sagt dann wieder, nee, jetzt müssen wir aber erstmal alle unsere Dächer dämmen und dann müssen wir die Heizung zwingend auf umweltschonende Energieversorgung umrüsten. Und das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Da weiß man nicht, wo die Politik jetzt eigentlich das Konzept ansetzt oder wo das politische Konzept jetzt eigentlich liegt für die Stadt.
Vor allem befürchte ich, oder es ist ja eigentlich fast so eine Rechenleistung, plus, 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 irgendwann werden die Mieten sich auch wieder dadurch erhöhen. Also das Problem, es wird ja alles auch weitergegeben werden, oder nicht?
Da, wo es um Mietobjekte geht, wird das natürlich weitergegeben. Mhm. Wobei auch da gibt es ja mittlerweile auch schon Einschränkungen. Ich darf ja nicht mehr beliebig investieren und das dann alles auf die Miete aufschlagen. Das ist ja alles begrenzt mittlerweile, sodass es dann am Ende beim Vermieter hängen bleibt. Letzten Endes ist aber natürlich immer auch ein Teil von den Mietern zu tragen, das ist richtig. Und auch die Mieter sind letzten Endes Bestandteil der Bevölkerung, die diese Solidaraufgabe gemeinsam irgendwo bewältigen muss. Das ist einfach so.
Aha. Herr Pschipirowski, Sie selbst, von Ihnen würde ich gerne mal wissen, wie Sie selbst wohnen. Worauf setzen Sie? Wohnen Sie in einer eigenen Immobilie? Oder können Sie sich entspannt zurücklehnen und sagen, jetzt warte ich erstmal ab, zu welchem Maßnahmen mein Eigentümer oder mein Vermieter greift?
Ja, dann erzähle ich mal meine Geschichte.
Jetzt wird's lang, oder wie?
Nein, es ist natürlich, aber es ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also wir haben 2016 haben wir ein altes Schätzchen aus dem Jahre 1932 gekauft. Und da ich ja Energieberater bin, habe ich mir dann selber eine Art Sanierungsfahrplan überlegt, wie ich nach und nach bei diesem Gebäude vorgehe. Und das sah dann so aus, dass wir als erstes mal das Dach gedämmt haben, danach haben wir die Fenster ausgetauscht, dann haben wir die Hohlschicht des Gebäudes ausgeblasen, weil wenn man das umgedreht hätte, dann wäre die Dämmung wieder rausgeflogen, wenn man Fenster getauscht hätte. Also auch deswegen, ne, immer wieder ratsam.
Nicht zwingend. Bei mir,
Fachmann.
Bei mir ist die Dämmung nicht rausgeflogen, als sie die Fenster ausgetauscht haben, weil wir immer darauf hingewiesen haben, dass sie aufpassen müssen.
Ja. So, also dann haben wir eben die Fenster ausgetauscht, Fassade gedämmt, also die Kerndämmung und im Nachgang dann die Heizung, Gasbrennwerttherme, ich sag mal energetisch optimiert, hydraulischen Abgleich gemacht, voreinstellbare Thermostatventile, weil die Gasbrennwertheizung da halt schon drin war und noch relativ neu war. Sodass ich jetzt aber mehr oder weniger vorbereitet bin, wenn die denn kaputt geht, dann wird in dieses Haus von 1932 eine Wärmepumpe eingebaut werden. So, also das zeigt ja eigentlich, wie man auch vorgehen kann. Also wir hätten natürlich auch sagen können, okay, zusätzlich zu der Finanzierung dieses Gebäudes gibt es nochmal ein Riesenpaket obendrauf und man macht das in einem Step. Oder man macht es eben wie wir und wie das eben auch in so einem Sanierungsfahrplan aufgezeigt werden kann, was ist sinnvoll, in welcher Reihenfolge, um sich diesem Thema zu nähern. So, also das wäre sicherlich anders gelaufen, wenn die Heizung eben nicht relativ neu gewesen wäre. Dann hätte man sich auch da wahrscheinlich schon Gedanken machen müssen. Aber wie gesagt, auch da ist schon der hydraulische Abgleich passiert und wir haben eine relativ geringe Vorlauftemperatur, sodass ich mir sicher bin, wenn wir den einen oder anderen Heizkörper noch ein bisschen vergrößern, weil in so einem alten Haus gibt es auch keine Fußbodenheizung, sondern das ist alles noch Holzbalkendecke und so weiter, dass wir dann auch mit niedrigen Temperaturen, mit einer Wärmepumpe und mit Photovoltaik vielleicht noch auf dem Dach zurechtkommen werden. Okay.
Ja, also Photovoltaik wird bei mir schwierig, weil da, wo ich mit der Photovoltaikanlage hin muss, greift im Zweifel die städtebauliche Erhaltungsverordnung ein und verhindert das, jedenfalls nach bisherigem Stand der Dinge. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Aber ansonsten kommt mir das alles sehr bekannt vor. Ich habe es bei mir zu Hause, mein Haus ist von 1936, ähnlich gemacht. Ja.
Aber das ist doch schön. Dann würde ich fast sagen, wir schließen einfach mal ab mit diesen zwei sehr schönen Praxisbeispielen, wie man es eigentlich machen könnte. Es sei denn, Sie möchten noch irgendwas hinzufügen.
Ja, ich möchte natürlich noch einmal einen kleinen Werbeblock einschieben und sagen, wie man uns erreicht. Also ja. Ne, Sie finden uns entweder telefonisch, können Sie sich bei uns melden für so einen Beratungstermin in der Ausstellung unter 040-248-32252 unter energiebauzentrum.de. Wir bieten auch viele Veranstaltungen kostenlos an zu diesen Themen. Oder eben Sie googeln Hamburger Energielotsen. Auch da finden Sie dann im Internet alles Mögliche.
Super, toll. Sehr schön, diese Information. Wenn ich das nochmal ergänzen darf, Sie sind auch gerade ausgezeichnet worden, ne, für Ihre hervorragende Beratungsleistung.
Genau, also wir haben jetzt als Energiebauzentrum den höchsten Bundesumweltpreis Blauer Kompass für Klimafolgenanpassungsberatungen bekommen. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf.
Schön. Und wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind und uns ein bisschen durch dieses Dickicht geführt haben. Ich glaube, das waren viele erhellende Informationen. Vielen herzlichen Dank an beide Herren. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, trotzdem noch das Gefühl haben, da ist noch ein bisschen was offen geblieben, gar kein Thema. Wir haben ja dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Schreiben Sie uns da bitte, welche Anregungen Sie haben, welche Fragen Sie haben. Wir bedanken uns jetzt erstmal fürs Zuhören, wünschen Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.